Willkommen zu Recenter News am 16. Februar 2022. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung 94 Minuten. Diese Sendung heute gibt es nur als MP3. Wir sehen eine Reihe an extrem simpel gestrickten Berichten von westlichen Medien zu dem Ukraine-Konflikt. Also normalerweise, wenn man sich da durchklickt online, bei dem, was jetzt die Sender anzubieten haben, ja, also wo jetzt britische Sender, deutsche Sender und so, amerikanische Sender, du kriegst halt immer sehr schöne Archivbilder. Also wenn man da jetzt die groben Fakten da zusammenklaubt, ja, wer sind die Player, wie heißt der Staatschef der Ukraine und wie war das jetzt vor ein paar Jahren, wie ist es jetzt und so. Also schöne Archivbilder, ja. Dann gibt es immer noch so die sprechenden Think-Tank-Leute und irgendwelche ehemaligen Politiker oder ehemalige Botschafter. Das heißt, das kriegt man als Publikum auch noch serviert, ja. Das heißt, die salbadernden Typen und Frauen, die dann so Dinge von sich geben wie Putin ist ein Taktierer und ein Stratege und hier und so. Also absolute Binsenweisheiten, was einem als Zuschauer jetzt erstmal nichts wirklich sagt. Ja, das heißt, das NATO-Narrativ, wie ich ja schon mal erwähnt habe, ist das NATO-Narrativ ist so einfach, wie man es nur strecken kann. Das heißt also, die NATO wollte immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, aber die Russen fahren da irgendwie dazwischen. Und die Russen seien total oldschool und wollen da so ihr Imperium halt eben dann ausweiten. Ja, dann gibt es halt die Russen, Pro-Russen-Medien und generell Russen-Medien, die sagen halt dann, Russland wollte immer nur Friede, Freude und Eierkuchen, aber die NATO fährt dazwischen. Die NATO sei oldschool, ja, die NATO wolle halt ihr Imperium ausdehnen. Und dann gibt es so ein bisschen noch so unabhängigere Stimmen, unabhängigere Medien, die gehen dann schon mal ein bisschen mehr in die Tiefe. Also zum Beispiel wird dann analysiert, dass die NATO viel zu gewinnen hätte bei einer russischen Invasion der Ukraine. Also die Verteidigungsbudgets, die dann explodieren würden und so weiter und so fort. Ja, die neuen technischen Innovationen und so. Es wird auch darüber gesprochen, dass ein Ukraine-Krieg halt für Russland extrem teuer werden kann und dass die Russen sich das nicht unbedingt leisten können. Wenn das schief geht oder halt irgendwie stecken bleibt, dann wackelt im Endeffekt das ganze russische Regime, heißt es. Also da werden schon ein paar interessantere Punkte genannt, Dinge, die man jetzt nicht hört, so in den westlichen Massenmedien, aber es werden trotzdem immer noch sehr, sehr viele wichtige Aspekte versäumt. Ein wichtiger Aspekt, denke ich, ist etwas, was ich Weltkrieg Light nenne. Also die USA und Russland sind ja bekannt für sogenannte Proxykriege, Stellvertreterkriege wie in Vietnam oder Korea oder Afghanistan oder Syrien. Ja, schon signifikant, aber jetzt nicht zu groß. Und vielleicht sehen wir halt eben dann jetzt in der Ukraine einen weiteren solchen Proxykrieg. Ja, das heißt dann, ukrainischer Widerstand kriegt halt dann Ausrüstung von den Amerikanern, ob jetzt direkt oder über irgendwelche Umwege. Ja, ich meine, das ist ja auch immer so ein Witz, wenn das halt eben dann rumdiskutiert wird in der Öffentlichkeit. Sollte Deutschland Waffen liefern in die Ukraine? Sollten sie es nicht? Ich meine, da gibt es so viele Optionen, wie man Kriegsgerät bauen kann, ohne dass ersichtlich ist, wo es gebaut wurde. Also das eine Land baut irgendwelche Bauteile, das andere Land liefert irgendwelche Bauteile und dann in irgendeinem Drittstaat wird das dann zusammengeschweißt und zusammengeschraubt und dann hast du eine fertige Waffe und dann kannst du irgendwelche Markierungen drauf machen, die halt gefälscht sind oder gar keine Markierungen drauf machen, dass niemand überhaupt irgendwie wissen soll, wo das hergestellt wurde. Und dann lieferst du diese Waffen vielleicht an die Ukraine. Also vielleicht sehen wir jetzt einfach nur einen Proxykrieg, also nur in Anführungszeichen. Das wird schon eine ziemlich üble Nummer und das wird natürlich dann einige Leute hier in Angst und Schrecken versetzen. Aber ein Proxykrieg ist halt noch lange keine globale Megakrise in dem Sinn. Ja, das gibt es natürlich noch viel größere Sachen. Es kann jetzt aber zwei oder drei Proxykriege gleichzeitig geben. Also jetzt nicht nur in der Ukraine, sondern auch mit Nordkorea, dann vielleicht mit dem Iran und so. Das wäre schon so ein bisschen wie ein Weltkrieg Light. Ja, und ich erwartete halt eben sowas Ähnliches im Jahr 2020. Jetzt haben wir 2022, aber es kam ja die Covid-Pandemie dazwischen. Also aus so vielen verschiedenen Gründen meinte ich dann 2015, man solle doch achten auf das Jahr 2020, wo halt die ganzen Staaten ihre Armeen erneuert haben und halt eben unbedingt halt hier großes Drama veranstalten wollen. Also, wenn wir jetzt dann zwei oder drei Stellvertreterkriege gleichzeitig haben an verschiedenen Orten der Welt, ja, das wirkt natürlich dann viel gruseliger, als wenn es jetzt nur ein Stellvertreterkrieg ist. Und du hast ständig dabei die Drohkulisse, dass die Supermächte, die drei, irgendwann richtig direkt gegeneinander kämpfen. Und ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, für die Supermächte macht es keinen Sinn, sich gegenseitig wirklich total zu bekämpfen. Ein heimliches Kartell macht mehr Sinn. Ja, man legt sich dann so ein Drehbuch fest und man legt sich auf ein Drehbuch fest und spielt das dann so runter. Auf die Art und Weise haben sich die Supermächte gegenseitig als Vorwand, als Grund für mehr Rüstung und mehr Kontrolle. Und so regieren halt dann die drei Supermächte die Welt. Und niemand soll das so richtig wissen, dass es das ein heimliches Kartell ist. Natürlich können die drei Supermächte auch irgendwann zum opportunen Zeitpunkt, könnte man vielleicht eine offene Weltregierung ausrufen und sagen, ja, in letzter Minute haben wir jetzt das Desaster abgewendet und die Leute sind zufrieden und die Proxykriege hören auf, vielleicht, und dann gehen alle wieder nach Hause und sind halt froh, dass es eine Weltregierung gibt. Die NATO könnte recht bald Russland zähneknirschend die Ukraine überlassen, wenn gleichzeitig eine Krise ist mit Nordkorea. Denn die NATO-Aufmerksamkeit wäre ja gespalten. Auch die USA haben nicht endlos viele Truppen und Schiffe und Flugzeuge. Bräuchte es ja sowieso erstmal dann eine neue Wehrpflicht in Amerika. Viele Amerikaner sind gar nicht physisch in der Lage, ihr Wehrdienst zu leisten. Also da geht es halt um Übergewicht, da geht es um manche Militärs gemeint hatten, geht es auch darum, dass viele Leute einfach Kettenraucher sind oder halt jede Menge Cannabis rauchen und viele sind gar nicht militärtauglich. Und es kann halt eben dann sein, hier so eine Situation, Russland bietet irgendwie an, mit der NATO etwas zu paktieren, damit die NATO mehr Luft hat in Asien. Aber das Verhältnis zwischen Russland und China ist ja ein Geheimnis. Kurz nach der Revolution in China tat man so, als würde man sich hassen und Konkurrenten sein, also trotz dem Kommunismus, ja, das heißt, China gab sich da mords beleidigt und China gab sich beleidigt, Russland gab sich beleidigt, ja, und manche vermuteten schon damals, dass die beiden Staaten trotz all des Theaters kommunistische Brüder bleiben würden. Die USA förderten im Laufe der Zeit die Russen gegen die Chinesen, dann mal die Chinesen gegen die Russen. Also auf dem Papier war das natürlich komplett bescheuert. Ja, niemand würde ernsthaft zwei Mega-Konkurrenten gleichzeitig fördern. Insbesondere, wenn es dann um Hightech geht und um Raketen geht und biologische Waffen und atomare Waffen und so. Also gerade in den 1950er Jahren war ja eigentlich dann so das Zeitfenster, wo man die letzte Chance noch hatte, also dass die Amerikaner und ihre Verbündeten halt eben dann die russische Regierung stürzen, halt den Sowjetkommunismus stürzen. Ja, die Amerikaner hatten zunehmend Atomwaffen, die Russen fingen an, Atomwaffen zu bauen. Das Zeitfenster schloss sich halt dann eben recht schnell, aber man ließ dieses Fenster verstreichen. Dann sieht man mal ganz genau hin, ergeben sich noch ganz andere Sachen. Ja, wenn man die geheimdienstliche Ebene wirklich betrachtet, dann besetzte Stalin China. Genau wie man Polen damals besetzte. Alle wichtigen chinesischen Revolutionäre waren von den Russen ausgebildet worden. Die Spionage stellte auch die Loyalität sicher. Also es ist nicht so, wie sich manche vielleicht vorstellen, dass halt dann Chinesen ausgebildet werden und die machen dann hinterher, was sie wollen und sagen, ja, ihr könnt uns mal, ihr Russen. Nee, so läuft das nicht. Sondern da gibt es halt eben ein Spionagenetz und da wird immer genau hingehört, welcher chinesische Funktionär, der ausgebildet wurde, will sich da lossagen von Moskau und will halt eben dann seine Geheimbefehle nicht mehr ausführen. Ja, wer stellt sich dann doch gegen Moskau? Und diese Leute werden dann halt relativ schnell hier aus dem Verkehr gezogen. Es gab dann überall Russen in China. Ja, alle Bereiche wurden da abgedeckt. Die Russen hatten die Revolution bezahlt und die militärischen Strategien geliefert. Für China. Ja, es ist, also es klingt zwar verrückt, aber China gehört wahrscheinlich zu Russland dazu und das verändert eben alle möglichen Kalkulationen. Ich meine, jeder würde sofort sagen, ja natürlich, dass das sowjetische Polen war natürlich unter Kontrolle der Russen. War ja klar, war eine Besatzung und Sowjetisierung und so. Und genauso kann es eben gelaufen sein mit China. Die russischen Zaren und ihre britischen Verwandten wussten ja ganz genau in den späteren 1800er Jahren, vor allem nach dem Krimkrieg, dass sich der Krieg an sich verändert. Also es gibt eine Modernisierung und das kann alles eben hier verschieben. Die Imperien selbst mussten sich modernisieren, aber die russischen Zaren konnten Russland nicht modernisieren, weil der gewöhnliche Adel dort das nicht wollte. Früher oder später hätten sich also gewöhnliche Adelige in Russland Schiffsladungen voll mit Waffen gekauft und wären dann auf den Zarenpalast marschiert, um die Zaren zu entmachten. Was blieb den Häusern Hessen, Darmstadt und Schleswig-Holstein denn als Optionen? Oder man könnte sagen den Romanows, ja. Was blieb denen als Optionen? Und im britischen Thron. Wenn sie clever gewesen wären, hätten sie über ihre Geheimdienste die linken Bewegungen rechtzeitig aufgebaut, um diese gegen den gewöhnlichen Adel in Russland zu hetzen. Ja? Rebellion gegen die Leibeigenschaft, ne? Bauernaufstand. Die Romanows hätten Russland einfach verlassen, man hätte den letzten Zaren zum Schein für tot erklärt oder für verschwunden erklärt, man hätte das Zarenvermögen rechtzeitig nach London transferiert und hätte dann eine Scheinrevolution gemacht, mit linkem Anstrich einen Bürgerkrieg geführt in Russland und damit eben den gewöhnlichen Adel, den hätte man dann zerstört oder vertrieben. Dann hätte man Geld und Technik aus Britannien und den USA nach Russland transferiert, um das Empire dort neu aufzubauen. Ich sage nicht, dass sich dieses Szenario einwandfrei beweisen lässt, zumindest gegenwärtig, aber es ist bei weitem das plausibelste und interessanterweise redet niemand darüber, außer mir. Also selbst natürlich die Verschwörungsmedien, die gängigen, kann man vergessen bei dem Thema. Da wurde dann wie üblich halt immer gesagt, ja, die Windmühlen von Zion stecken dahinter. Das hatte man ja bei allen großen Ereignissen dann behauptet, außer bei der amerikanischen Revolution. Diese Nummer musste man ja irgendwie stützen, propagandistisch. Aber ansonsten, ja, französische Revolution, Adam Weishaupt, Illuminatenorden, Übernahme des britischen Kolonialreichs durch jüdische Banker und dann halt eben dann auch diese russische Revolution mit den Kommunisten. Also da hieß es einfach immer nur, ja, die Weisen von Zion würden hinterstecken, obwohl die gar nicht existieren. Das wirklich interessante Szenario wurde von niemandem bisher angesprochen, außer von mir. Und das ist halt eben dann das Frappierende daran, weil normalerweise würde man denken, dass halt andere schon längst hier sich an der Frage versucht hätten. Weil normalerweise je attraktiver ein Szenario, je plausibler, umso mehr Leute würden sich drauf stürzen. So, jetzt gibt es einen Aspekt hier bei der aktuellen Krise, ich nenne das die Endlosschleife. Also egal, ob es überhaupt zu einer Ukraine-Invasion kommt oder erst später, ja, die russische Taktiererei wird so oder so weitergehen. Bei einer diplomatischen Einigung wäre die NATO in Osteuropa geschwächt. Russland könnte seine Truppen ein Stück weit von der ukrainischen Grenze entfernen, aber jederzeit von neuem die Truppen an die Grenze verlegen. Man könnte mehrmals Wiederholungen der gleichen Art von Eskalation und Deeskalation erleben. Das geht immer so weiter und weiter und weiter. Bei einer Invasion der Ukraine demnächst könnten dann weitere Verhandlungen mit der NATO erfolgen, also die EU-Staaten sollen sich dann zurückhalten, heißt es, mit der Rüstung und so, damit nicht Russland Truppen anhäuft an der Grenze zu Polen und dem Baltikum. Auch die Stationierung von Mittelstreckenraketen wäre ein Verhandlungsthema, dann könnte man auch verhandeln, wie halt die besetzten Gebiete da behandelt werden, die Dissidenten und so. Ja, alles halt eben diese Bargaining-Chips. Ja, und jetzt haben wir dann russische Medienagenturen, die veröffentlichen Aufnahmen, die den Abzug oder die Bewegung von ein paar Panzern zeigen. Es scheint sich um inszenierte Clips zu handeln, aber ein Sprecher bestand darauf, dass die Truppen halt Übungen abgeschlossen hätten und zu ihren ständigen Stützpunkten zurückkehren würden. Anscheinend sind die ständigen Stützpunkte aber nicht sonderlich weit weg. Die NATO hält die Situation für noch gefährlicher als jetzt noch vor ein paar Tagen. Also es gibt keine Deeskalation. Die Kreml-Sprecherin Maria Zakharova verspottete dann Großbritannien und die USA und sagte, der gestrige Tag würde in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem die westliche Kriegspropaganda scheiterte, gedemütigt und zerstört wurde, ohne dass ein einziger Schuss abgefeuert wurde. Also man will hier dann besonders clever wirken und dominant wirken. Ich meine, ja, manche Leute steigen auch sowas ein auf die Erklärung. Ich meine, wir haben das ja von so vielen Webseiten und anderen Medien gehört und so. Dieses Narrativ, es sei ja bloß irgendwie Hysterie. Also Joe Biden oder was, die Democrats hier in Amerika, würden einfach grundlos hier eine Hysterie los hier zünden und würden mit der Hysterie dann irgendwie den Krieg herbeireden. Schuld seien dann die Democrats, wenn es zum Krieg kommt. Ja, und die Democrats bräuchten das irgendwie halt, um bei den Wahlen abzusahnen, jetzt hier die Midterm Elections 2022 und dann 2024 die Präsidentschaftswahlen. NATO-Chef Jens Stoltenberg sagte, er habe keine Beweise dafür gesehen, dass Russland seine Streitkräfte wirklich abziehe. Volumen der russischen Fähigkeiten bleibt sehr hoch. Ja, dann gab es hier diesen Rob Lee, Veteran des US Marine Corps, PhD-Candidate am King's College in London und so. Die sagten halt dann, ja, Russland kann mal Leute rotieren, aber das Equipment bleibt stehen. Das bleibt da vor Ort. Und das haben sie auch schon mehrmals gemacht. Tja, dann der nächste Aspekt. China und noch mehr Fronten. Also es reicht halt nicht so begrenzt zu spekulieren, wie wir es gesehen haben, dass eine Invasion halt einen langen und kostspieligen Krieg mit sich bringen würde, den Russland sich nicht leisten kann. Scheide der Krieg, so der Tenor, könnte Putin und das ganze russische Regime stürzen. Allerdings wird dabei nicht berücksichtigt, welche verborgene Rolle China im Hintergrund spielen kann. Also die pumpen da Geld und Equipment rein vielleicht. Außerdem ist es möglich, dass ja alle drei Supermächte sich in der Spitze heimlich absprechen und halt eben diese Proxykriege machen. Geht jetzt im asiatischen Raum eine Krise zeitgleich los mit Nordkorea, ist die Aufmerksamkeit der NATO gespalten und man könnte öffentlich argumentieren, dass man Russland eben zähneknirschend die Ukraine überlässt und versucht, mit Russland zusammenzuarbeiten, um China einzudämmen. Jetzt gibt es dann aktuell sehr beunruhigende Nachrichten zu Nordkorea. Also wenn wir jetzt nicht diese Ukraine-Sache hätten, würde man viel mehr über Nordkorea sprechen. Also man hat jetzt in den letzten Tagen anscheinend sogar, hat man hier kleine Erdbeben messen können. Da, wo Nordkorea halt traditionell Atomtests macht. Also anscheinend könnten die da weitere Atomtests machen. Dann haben wir einen Bericht auf breakingdefense.com. Nordkorea könnte sogar über Hypersonic Missiles verfügen, also diese Überschallraketen. Das ist eine Technik, die jetzt halt mehr und mehr Länder besitzen. Nordkorea als sehr rückständiges Land, Nordkorea fällt dann schon auf, wenn die sowas haben. Also da kann man davon ausgehen, dass da wohl die Chinesen dahinter stecken. Es gab jetzt dann eben so einen Test und verschiedene Beobachter meinen, es handle sich tatsächlich um eine Hyperschallwaffe, die da abgefeuert wurde, also Mach 10 Geschwindigkeit. So, wie will man jetzt die Militärbasen verteidigen in Japan, also japanische Basen oder halt amerikanische Basen in Japan? Es bleiben jetzt nicht viele Möglichkeiten übrig, also diese THAAD-Systeme oder vielleicht irgendwelche geheimen Verteidigungssysteme, das ist jetzt halt eben eine neue Eskalationsstufe. Dann die New York Times hat einen aktuellen Bericht, dass Kim Jong-un sich jetzt halt wieder weigert, sich an diese Vorgaben zu halten. Es geht um das Moratorium. Im Januar kündigt er irgendwie an, dass man alle Aktivitäten erneut starten möchte. Also jetzt sowohl Nuklearsprengköpfe als auch halt eben neue Raketen, Interkontinentalraketen und so weiter. Es gibt ja auch eine neue Basis, die gebaut wird für halt den Abschuss von Interkontinentalraketen. Hier Experten vom Washington Center for Strategic and International Studies. Die Experten sagten, sie hätten eben jetzt hier eine neue Militärbasis da gefunden, wahrscheinlich über Satellitenbilder. Also das sei die neue Mega-Raketenbasis der Nordkoreaner und die Basis ist nur 15 Meilen entfernt von der Grenze mit China. Und mit dieser Location will man eben dann verhindern, dass die Amerikaner das so leicht beschießen können. Also erstens kommst du da schwerer ran, kannst es halt schwerer lahmlegen. Und weil es halt eben so nahe an China ist, dann können natürlich dann China sofort das Meckern anfangen und sagen, hey, die Amerikaner können hier nicht so vor unserer Haustür irgendwas machen. Das ist ja unser Bereich hier, unsere Sphäre hier. Und wenn die Amerikaner sich jetzt anlegen oder die Japaner und die Südkoreaner sich anlegen mit Nordkorea, dann kriegen sie auch ein Problem mit China. Tja, der letzte Interkontinentalraketentest von Nordkorea war im November 2017. Also die meinen, sie können mit der Rakete jeden Punkt in den kontinentalen Vereinigten Staaten erreichen. Also Südkorea kommt da jetzt nicht sonderlich gut ran mit irgendwelchen Stealth-Bombern oder irgendwelchen Raketen. Also man möchte immer dann die Abschussbasen des Gegners kaputt machen, bevor der seine Raketen zündet. Wie viel Tunnel da gebaut wurden, wie viele unterirdische Strukturen da sind, das ist auch nicht ganz klar. 2017 meinte das Pentagon zum US-Kongress, dass es eigentlich nur eine einzige gründliche Möglichkeit gäbe, da klar Schiff zu machen. Und das sei eben eine Bodeninvasion. Also du musst da wirklich mit Flugzeugen und Panzern und Leuten und anderen Fahrzeugen, du musst da wirklich physisch hin, um das halt eben dann hier in Beschlag zu nehmen, um das halt eben dann alles hier zu stoppen. So, dann der nächste Aspekt ist die Frage, ruft Putin eine konstitutionelle Monarchie aus? Revanchieren sich dann die USA und holen sich die Kontrolle über Venezuela und Kuba? Also stellen wir uns vor, Russland erobert die Ukraine und das Baltikum und Wladimir Putin lässt sich gleichzeitig zum Zaren ausrufen. Das heißt dann, er stamme zumindest teilweise ab vom alten russischen Adel und eine konstitutionelle Monarchie sei russische Tradition genauso wie britische Tradition. Es erfolgt dann eine Krönung in St. Petersburg, ein Besuch im eroberten Kiew. Diverse Oligarchen werden zu Großfürsten ernannt, so wie Konstantin Malofejew. Und die Vorbereitungen für diese Option sind über Jahre hinweg bereits getroffen worden, darunter ein zarenähnlicher Lifestyle des Präsidenten, ein waschechter Personenkult und die notwendige Lobhudelei der staatlich gesteuerten orthodoxen Kirche. Ja, irgendjemand muss ihm ja halt dann die Krone aufsetzen. Und wir haben es ja gesehen, die Paläste, in denen Putin wohnt, ja, immer, egal wem der Palast auf dem Papier gehört, ja. Die Paläste, die Flugzeuge, die Staatsgebäude und so, die traditionellen Paläste, Zarenpaläste, die sowjetischen Paläste, die immer noch da sind. Also auch die Sowjets bedienten sich ja in der Architektur viel bei der Antike und so die oströmische Tradition, weil Ostrom war eben ein sehr großer Einfluss auf Russland. Und schließlich ist ja Putin schon so lange Präsident oder beziehungsweise halt an der Macht, dass man ihn eben halt glaubhaft zu einem Zaren ausrufen kann. Das ginge jetzt nicht, wenn er erst seit 5 oder 10 Jahren im Amt wäre. Also dieser Schachzug würde dazu führen, dass andere Nationen in aggressive ideologische Diskussionen verfallen würden. Viele Konservative wären von Russland schwer beeindruckt international. Leute aus der politischen Mitte oder von den Linken wiederum sähen einen Großangriff auf alle Fortschritte der historischen Aufklärungsbewegung. Für amerikanische Konservative ergäbe sich die Problematik, dass sie einerseits die aufklärerische Tradition der amerikanischen Revolution von 1776 gegen den britischen König George III. Für sich behaupten wollen, andererseits sich hingezogen fühlen zu einem Zaren Putin. Zu allem Unheil gab es enge familiäre Bindungen zwischen dem britischen Thron und dem russischen. Es war alles halt Schleswig-Holstein, Romanow und Hessen-Darmstadt im Wesentlichen. Also, und es fällt natürlich dann den Russen leichter in der Propaganda, ihre Ansprüche hier zu behaupten, weil ja in Europa halt eben auch alles irgendwie römisch ist und weil halt die großen europäischen Reiche halt eben alles adlige Reiche waren. Um Putin ranken sich die Gerüchte schon lange, er stamme ab von Adligen aus Twer. Also vielleicht wurde sein Name einfach verkürzt. Das war so üblich bei unehelichen Kindern des Hochadels oder des höheren Adels. Also Putin könnte womöglich zurückzuführen sein auf den Putjatin-Clan aus der Dynastie der Rurikiden. Das ist ein Fürstengeschlecht, das circa ein Jahrtausend zurückreicht und beteiligt war an dem Kiewer Reich, das eine Art Ursprung war für das spätere Russische Reich und für die Ukraine. Und noch heute wird die uralte Geschichte des Kiewer Reichs hergenommen, um den Anspruch zu behaupten, dass Russlands Führung heute die Ukraine kontrollieren dürfe. Also es wäre ein cleverer Schachzug, wenn halt eben dann hier die konstitutionelle Monarchie ausgerufen wird in Russland. Putin ist der neue Zar und es heißt, seine Abstammung geht so weit zurück und deswegen sei das legitim, was man da in der Ukraine macht. Also es gab hier zum Beispiel Jewgeni Putjatin, russischer Admiral und Diplomat und so. Dann gab es Nikolai Abramowitsch Putjatin aus dieser Rurikiden-Dynastie. Der war sogar in Dresden eine Weile. In Dresden war ja auch Putin stationiert beim KGB. Dieser Nikolai Putjatin, der wurde kaiserlicher Oberbauintendant in St. Petersburg, Kammerherr und Geheimrat am kaiserlichen Hofe. Also Twer und Nowgorod, später auch Moskau, wurden dann die wichtigsten Städte während der Regentschaft hier. Also da gab es dann diese verschiedenen Großfürsten, ja, diese diversen Namen. Und Iwan der Dritte von Moskau, er lebte von 1462 bis 1505, der benutzte zum ersten Mal in der russischen Geschichte den Titel Zar. Das ist ein bisschen angelegt an Cäsar, römische Tradition. In seiner Regierungszeit vervierfachte er die Größe des Großfürstentums Moskau. Also er annektierte halt Nowgorod, Großfürstentum Twer und Tschernigow. Also da ging es halt um Größe. Ja. Ihm gelang es halt dann auch, sich von der Oberherrschaft der sogenannten Goldenen Horde zu befreien. Und dann war dieses Kapitel abgeschlossen. Iwan der Vierte, auch bekannt als Iwan der Schreckliche, 1533 bis 1584, Iwan der Schreckliche markierte dann schon ein neues Zeitalter. Ja, also der sollte eigentlich ursprünglich die Marionette sein von Clans der sogenannten Bojaren. Es waren verstrittene Adelige, die dann halt eigene Armeen aufstellten. Es gelang Iwan, sich zum Alleinherrscher aufzuschwingen und den Bojarenländereien Befugnisse abzujagen, musste sich aber zeit seines Lebens gegen heftige Verschwörungen zur Wehr setzen. Also da wurde immer wieder versucht, den Zaren zu vergiften, seine Frau zu vergiften, irgendwelche Kinder zu vergiften und so. Das drehte sich dann. Es ging halt eben dann so weiter und weiter über Jahrhunderte hinweg. Irgendwann hattest du halt dann hier den Zarenthron fest in der Hand von Schleswig-Holsteiner Haus, Schleswig-Holstein, Romanow-Gottorf und Hessen-Darmstadt. Aber trotzdem kontrollierte man eben nicht vollständig und total jetzt Russland. Und wir sehen ja auch, wie Putin sich abschirmt vor Krankheiten und sein Essen genau durchprüfen lässt und so weiter und so fort. Also das kennt man eben von Königen und Fürsten und Kaisern. Iwan der Schreckliche war anscheinend schwer psychisch gestört. Iwan der Schreckliche ließ 500 Jungfrauen herankarren für einen Schönheitswettbewerb, der über mehrere Runden lief. Und dann fand er seine Traumfrau, sie verstarb aber jung und es gab allerhand Gerüchte, sie sei vergiftet worden durch die Gegner Iwans, was dann die Psychopathie bei Iwan noch stärker zum Ausbruch brachte. Also, Wutanfälle für die Geschichtsbücher. Ja. Von seinen nächsten Ehefrauen wurden drei wahrscheinlich vergiftet und weitere auf seinen Befehl hin ermordet. Es war immer diese Furcht, dass halt eben da eine Verschwörung da ist und irgendwelche anderen gewöhnlichen Adligen in Russland da ihre eigene Suppe kochen. Dann Schatzmeister Nikita Funikow und hunderte weitere Männer sollen sich an einer Verschwörung beteiligt haben, wurden in aller Öffentlichkeit beispielsweise mit kochendem Wasser übergossen. Also da gab es die verrücktesten Dinge. Es gab dann schon halt eben dann stärkere Überwachung und geheimdienstliche Tätigkeiten, um halt irgendwelche Verschwörungen aufzudecken. Also, und eine chemische Analyse der Überreste, Also, es, wie gesagt, der hatte dann irgendwie diesen Sohn, Ivan der Schreckliche, und der Sohn starb. Eine chemische Analyse der Überreste des Jungen im Jahr 1963 ergab sehr hohe Werte von Quecksilber, Arsen und Blei. Also kann sein, dass derjenige, der dann vergiftet wurde. Der Engländer Richard Chancellor traf sich mit dem Zaren in Moskau und es kam zu den ersten Handelsbeziehungen zwischen England und Russland. Ivan soll sogar die Absicht gehegt haben, in das Umfeld des britischen Königshauses einzuheiraten. Verschwörer hätten einer These zufolge dies zu unterbinden versucht, indem sie Ivan mit Quecksilber vergifteten und erwürgten. Auch seine Überreste zeigten auffällige Werte der toxischen Substanz. Eine harmlose Erklärung ist, dass er quecksilberhaltige Salben verwendet hätte, aber die schiere Anzahl an verdächtigen Todesfällen deutet halt irgendwie darauf hin, dass das Attentate waren. Sowas recht häufig passierte. Und also wer weiß, welche Oligarchen heute in der näheren Zukunft in Russland plötzlich echte oder gefälschte Adelsabstammungen behaupten werden. Also die werden dann zu Großfürsten ernannt. Kandidaten gibt es genug, Konstantin Malofejew und so. Tatsächliche Romanows hier aufzutreiben ist ein bisschen schwieriger. Russland hat vor kurzem seine erste königliche Hochzeit seit der bolschewistischen Revolution von 1917 gefeiert. Großherzog George Mikhailowitsch Romanow, 40 Jahre alt, heiratete seine 39-jährige italienische Verlobte Rebecca Virginia Bettarini in der Anwesenheit von Dutzenden von Royals. Unter den 1500 Gästen waren etwa 50 Royals aus europäischen Ländern, darunter Belgien, Bulgarien, Italien und Spanien. George Romanow, Nachkomme der ehemaligen russischen Kaiserfamilie, wurde in Madrid als Sohn des preußischen Prinzen Franz Wilhelm von Hohenzollern und der Großherzogin Maria Wladimirovna Romanowa, der selbsternannten Erbin des russischen Kaiserthrons, geboren. Also es ist ein bisschen umstritten bei ihm. Also es heißt, seine Mutter ist durch ihre Romanow-Abstammung verbunden mit dem Haus Hessen-Darmstadt und Sachsen-Coburg und Gotha. Aber es gibt noch... Ja, es gibt noch anspruchsvollere Romanows hier. Also da gab es hier den Cousin von Queen Elizabeth, der sagte zu verdeckt operierenden Reportern, die sich in einem virtuellen Meeting als Investoren aus Südkorea ausgaben, dass er für 10.000 Pfund pro Tag eingestellt werden könne, um vertrauliche Verbindungen zu Putins Regime herzustellen. Journalisten von Channel 4 Dispatches und The Sunday Times untersuchten Behauptungen, dass Prinz Michael und der Marquess of Reading ihre Verbindungen zum russischen Regime vermieteten. Prinz Michael sagte, er würde gerne mit diesen Kunden da zusammenzuarbeiten, ja, die Verbindungen herstellen. Prinz Michael, ein Enkel von König George V., sagte angeblich, er würde dem Haus von, also er würde halt eben hier weiterhelfen können. Der Sekretär des Königs sagte den beiden Undercover-Reportern angeblich, dass Prinz Michael vorab vor dem Treffen bereits Menschen hoch oben im russischen Staat kontaktieren könne. Marina Litvinenko, die Witwe des ermordeten russischen Dissidenten Alexander Litvinenko, sagte gegenüber Channel 4, sie sei besorgt über die Behauptungen, Prinz Michael verkaufe Zugang zu Putins Regime. In einer Erklärung sagte dann Prinz Michaels Büro, Prinz Michael hat keine besondere Beziehung zu Präsident Putin. Michael, Prince of Kent, der Cousin der Queen, spricht fließend Russisch, wird in Russland verehrt, sieht aus wie der letzte Zar und ist im Prinzip von derselben Familie. Falls das Drehbuch es verlangt, könnte es eine öffentliche Allianz geben zwischen der NATO und Russland. Vielleicht. Und dann der verstorbene Prinz Philip, also der Mann von der Queen, der der ist auf dem Papier halt aus dem Hause Mountbatten und der ein oder andere Mountbatten, ich glaube es war Louis Mountbatten, der geriet dann sogar in Verdacht zeitweise ein russischer Spion zu sein oder ein sowjetischer Spion zu sein, weil er halt so gute Verbindungen hatte zu Russland. So, und in den USA sitzt ja jetzt ein Democrat im Weißen Haus, Joe Biden, der auf die aufklärerische Tradition der USA pochen kann. Ja, George Washington behauptete ja im Sinne der Aufklärung zu handeln gegen den britischen König George III. Und es wird dann heißen, Sympathien für eine konstitutionelle Monarchie in Russland heute seien so eine Kampfansage an die Errungenschaften der historischen Aufklärungsbewegung. selbst die Republicans, die vielleicht eher Sympathien hegen für Putin, könnten nicht einem neuen Zar einfach so huldigen und gleichzeitig die patriotische US-Tradition von 1776 behaupten. Also, die USA könnten sich im Falle einer russischen Invasion der Ukraine revanchieren mit Regimewechseln in Kuba und Venezuela, zwei Länder, die bisher Russland nahestehen. Also das wäre also ein bisschen quid pro quo. Ja, jeder holt sich was und man hält so die Spannung am Laufen. Dann, wo wir schon beim Adel sind, jetzt haben wir die Meldung, die Queen kauft Prinz Andrew frei vom Epstein-Skandal. Ohne formales Schuldeingeständnis. Also Jeffrey Epstein hatte ja sehr viele einflussreiche Freunde und umgab sich mit immer neuen minderjährigen Mädchen, aber Prinz Andrew aus den Häusern Sachsen-Coburg-Gotha und Hessen-Darmstadt ist einfach anders. Anstatt dass es zu einem peinlichen Gerichtsprozess kommt gegen Virginia Roberts, sehen wir nun eine außergerichtliche Einigung. Und das war es dann. Der Fall wird wohl bald in Vergessenheit geraten. Und es kommen die neuen Feierlichkeiten und irgendwann ist dann Charles der König und irgendwann William. Und niemand erinnert sich dann mehr großartig an diesen, ja, den alten Onkel da, der dann vielleicht mit einer 17-Jährigen rumgemacht hat. Also die Vereinbarung enthält nicht einmal ein formelles Haftungsgeständnis von Andrew oder eine Entschuldigung. Es heißt nur, dass Miss Roberts ein Opfer von Missbrauch sei, ja, keine Betrügerin und so, und er bedauere seine Verbindung mit Epstein. Es hieß auch, der Prinz akzeptiere nun, dass Miss Roberts unfairen öffentlichen Angriffen ausgesetzt gewesen sei und dass er nie beabsichtigt habe, ihren Charakter zu verleumden. Ja, aber kürzlich feuerten ja seine Anwälte noch aus allen Rohren gegen Miss Roberts. Ein ehemaliger Royal Protection Officer sagte der Zeitung The Sun, seine dramatische Kehrtwende sei wahrscheinlich von seiner Mutter angeordnet worden, der Queen of England. Also Paul Page sagte, das war nicht seine Entscheidung, das war die der Queen. Er fügte hinzu, dass Andrews Geschichte voller Löcher sei und der Herzog in einer halt Befragung massakriert worden wäre. Ja, das hätte super schlecht ausgesehen. Die Königin soll einen Teil der Anwaltskosten von Prinz Andrew bezahlen. Ende dieses Jahres geschehen ihre mit Spannung erwarteten Jubiläumsfeierlichkeiten, an denen er wohl nicht teilnehmen darf. Miss Roberts hatte behauptet, sie sei mit 17 Jahren auf Befehl des verstorbenen Jeffrey Epstein dreimal zum Sex mit dem Herzog gezwungen worden. Erst im vergangenen Monat erhielt sie grünes Licht, um Andrew vor einem New Yorker Zivilgericht auf Schadensersatz in nicht näher bezeichneter Höhe zu verklagen. Aber obwohl der Prinz geschworen hatte, die Anschuldigungen zu bekämpfen und wiederholt seine Unschuld beteuerte, stimmte der Prinz jetzt zu, eine dicke Summe zu zahlen, um den Fall beizulegen, bevor er jemals eine Jury erreicht. Laut dem Telegraph wird Berichten zufolge die Königin selbst Geld für die Zahlung des Vergleichs bereitstellen. Letzten Monat beschloss die Königin, ihrem Sohn seine verbleibenden militärischen Zugehörigkeiten und Gönnerschaften zu entziehen und ihn zu zwingen, den Titel Königliche Hoheit in keine offiziellen Funktionen mehr zu verwenden. Auch die Londoner Metropolitan Police, Scotland Yard, wird ja nicht weiter ermitteln gegen Prinz Andrew. Auch da wird vermutet, dass die Krone hinter dieser Entscheidung steckt. Hier auch Ghislaine Maxwell schweigt wohl. Ghislaine Maxwell wurde ja verurteilt für ihre Rolle in dem Epstein-Skandal. Ein Strafmaß ist, glaube ich, noch nicht bekannt. Und sie könnte jetzt rumhandeln mit Informationen, die sie vielleicht preisgeben würde. Aber das ist dann doch wohl zu gefährlich und zu groß. Also das heißt, wenn sie jetzt als Kronzeugin auspacken würde, das wäre sehr, sehr gefährlich für sie. Prinz Andrew zählt zum mächtigsten Familienkomplex der Welt, was niemand wirklich realisieren darf. Stelle sich heraus, dass Maxwell einmal im Jahr 2002 im Thronsaal des Buckingham-Palastes an der Seite des Schauspielers Kevin Spacey fotografiert wurde, Jahre bevor die Polizei begann, Epsteins Verbindungen zum Sexhandel und Missbrauch zu untersuchen. Ja, und dann halt irgendwie diese eine Holzhütte und so. Ghislaine Maxwell und Epstein waren dann dort und diese Holzhütte hängt dann mit dem Adel zusammen. Also da gibt es dann noch super interessante Verbindungen, da werden wir aber wahrscheinlich nie mehr was großartig drüber hören. Also nochmal zum Mitschreiben. Das war jetzt nicht so, dass ich vor Jahren jetzt irgendwie das Ziel mir gesetzt hatte, ich muss jetzt irgendein Gimmick finden, irgendwas, mit dem ich mich abheben kann von anderen. Ich bräuchte jetzt irgend so eine Theorie, die ich mir zusammenbastel, die jetzt sonst noch keiner zusammengebastelt hat und so weiter. Und sondern das hat sich einfach im Laufe der Zeit so ergeben, dass ich überhaupt mal erstmal richtig verstanden habe, wie groß die Bedeutung des Adels ist, die geheimdienstlichen Kapazitäten und so weiter. Leute, die uns jetzt schon kennen, jahrelang, die unsere Arbeit nachvollziehen können. Und man kann das ja im Nachhinein auch wieder zurückverfolgen. Ja? Das heißt, jede Sendung ist da online, jedes Buch, jeder Artikel und so. Und da merkt man dann schon, wie sich das dann so im Laufe der Zeit entwickelt hat. Und ich war selber vollkommen überrascht, überhaupt erstmal dann bestimmte Hypothesen aufzustellen. Und ich war überrascht festzustellen, dass niemand diese Hypothesen jemals aufgestellt hat, obwohl es sich um die interessantesten Hypothesen handelt ever. Also gegen wen kämpfte Deutschland im Ersten Weltkrieg? Gegen die Briten und gegen Russland. Und interessanterweise war eben dann der britische Thron sehr eng verwandt mit dem russischen Thron. Und es war auch britisches Geld, das halt eben dann die Russen da am Laufen hielt in dem Krieg. Also zu Beginn setzte der Zar 4 Millionen Mann in Bewegung, die aber noch nicht über nicht annähernd über genügend Gewehre und Munition verfügten. Britische Hilfe hielt Russland im Krieg und verlängerte das Massensterben der Soldaten. Ende 1917 hatte Russland einen Überfluss von 18 Millionen Granaten, jede Menge Lebensmittel. Und wie sah das mit der Spionage aus? Vergessen wir nicht. Dieser Hochadel, also Häuser wie Schleswig-Holstein, Romanow, Gottorf, Hessen-Darmstadt und so. Dieser Hochadel hatte ja viele wichtige Zentren auf deutschem Boden. Hessen, Sachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg, also Welfen, Wettiner, Reginare und viele von diesen Adligen waren sehr, 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 sehr eng verwandt mit dem britischen Thron. Und das fiel natürlich Leuten damals auf. Es gab dann schon in der Öffentlichkeit, in der Presse die Frage, wie sollen wir denn umgehen mit den ganzen Adligen hier auf deutschem Boden, wenn wir dann Krieg führen mit Britannien? Und rechtzeitig, das war clever, rechtzeitig hatten einige Adlige auf deutschem Boden, auch in Österreich, man hatte die völkische Szene aufgebaut und teilweise auch die existierende Szene infiltriert. Das heißt, man hat dann so viel Organisationen gehabt und Geld reingepumpt. Man hat einfach den starken Eindruck erwecken wollen, dass diese Adligen wirklich für Deutschland seien und nicht für Britannien, nicht für das britische Kolonialreich. Also mit ja, nachrichtendienstlichen Standardtaktiken baute man die völkische Szene auf. Als Tarnung, als Ablenkungsmanöver. Und man brachte in diese völkische Szene hinein die Mythen und Märchen über die Weisen von Zion. Also es gab dann die Protokolle von Zion, dieses Fake-Dokument. Es gab alle mögliche andere Literatur, die da zirkuliert wurde. Es wurden immer wieder diese Märchen erzählt über die Rothschild-Familie, dass die halt da. So viel, dass die Rothschild so viel Geld gemacht hätten nach der Schlacht von Waterloo, die hätten den Aktienmarkt in Britannien abgezockt und dann hätte man die City of London übernommen und die Bank of England und dann das ganze britische Empire und so. Also das war alles hier aus meiner Sicht strategische Täuschungsmanöver und um halt eben dann zu verschleiern, was wirklich läuft. Also die Zarengeheimdienste. Das basierte ja alles auf dem britischen Geheimdienst und das lief halt sehr viel über den Adel. Das heißt, es war familiär. Da haben wir jetzt halt nicht die bequemen Akten vor uns liegen, wie es die Historiker immer gerne haben. Ja, also entweder steht es auf dem Papier bequem oder es existiert nicht für diese Leute. Also von Interesse ist da eine Gruppe von einflussreichen Männern aus dem Umfeld der britischen Elite-Universität Oxford und des Geheimdienstes SIS oder MI6. Der russische Adlige Felix Jusupow, der in den Romanow-Clan eingeheiratet hatte, war während seinem Studium in Oxford von der Studentenvereinigung Bullington Club aufgenommen worden, wo sich im Laufe der Zeit britische Könige tummelten, britische Adlige, künftige Politstars und Geschäftsleute wie Nathaniel Philip Rothschild. Der ganze Rothschild-Clan wurde aufgebaut als Strohmänner ursprünglich von dem Haus Hessen. Kassel. Jusupow beteiligte sich an dem Plot, Rasputin zu töten, der seinen erheblichen Einfluss genutzt hatte, um Stimmung gegen Russlands Beteiligung am Ersten Weltkrieg zu machen. Hätte sich Russland aus dem Krieg zurückgezogen, wären die Deutschen nicht länger in dem Zangengriff eines Zwei-Fronten-Krieges gewesen und hätten so gut wie alle Truppen gegen Britannien, Frankreich und die USA einsetzen können. Der Brite Samuel Hoare, der First Viscount Templewood, war ebenfalls im Bullingdon Club von Oxford gewesen, lernte als Militäroffizier Russisch und wurde vom Geheimdienst Chef Mansfield Cumming, SIS MI6, rekrutiert, um Verbindungen zu unterhalten zu dem russischen Geheimdienst in St. Petersburg. Und die russischen Dienste, also die Zaren-Geheimdienste, die hatten ja voll und ganz diese kommunistische Bewegung unterwandert. Also richtig die Kommunisten unter Kontrolle. Hoares Karriere reichte später bis in den Zweiten Weltkrieg hinein. Captain Stephen Alley, ein SIS MI6-Agent, der höchstwahrscheinlich in das Attentat auf Rasputin verwickelt war, war in einem Haus der Familie Yusupov aufgewachsen. Der SIS MI6-Agent John Scale diente in der Propagandaabteilung Anglo-Russian Commission in St. Petersburg, die außerdem noch beteiligt war an den britischen Nachschublieferungen für das russische Militär. Oswald Rayner hatte an Oxford studiert, sich dort mit Yusupov angefreundet und trat schließlich dem SIS bei. Rayner soll der einzige Mann mit einer Waffe am Tatort vom Mord an Rasputin gewesen sein. Eine weitere Bekanntschaft von Yusupov war der Brite Albert Stopford, der Verbindungen hatte zu Queen Victoria, König Edward VII. Und König George V. Stopford spionierte für das britische Kriegsministerium. Der Erste Weltkrieg bedeutete für Russland bereits nach einem Jahr 1,4 Millionen Gefallene oder Verwundete sowie 980.000 Soldaten in gegnerischer Gefangenschaft. Und das schwächte jetzt nicht einfach nur die Zaren, ja, im gewissen Umfang, sondern es schwächte halt eben auch die gewöhnlichen Adeligen in Russland, die man sowieso loswerden wollte. Und solange Erster Weltkrieg war, ja, da war es jetzt nicht so wahrscheinlich, dass gewöhnliche Adelige in Russland irgendwelche dummen Sachen machen. Also man muss damit rechnen, dass hier auf deutschem Boden weitreichende Spionagenetze existierten, ausgehend von halt dem Hochadel der Welfen, Wettiner und Reginare. Das heißt, man betrachtete diese Adeligen ja als deutsch, und das war diese Leute waren die deutsche Geschichte, sie bestimmten die deutsche Geschichte. Ja, die fetzten sich dann mit den Habsburgern und mit den Franzosen und so weiter und so fort. Und man muss aber damit rechnen, dass halt Welfen, Wettiner, Reginare überall auf deutschem Boden halt überall Spione hatten und dass dann eben erbeutete Informationen wohl weitergeleitet wurden an Großbritannien während dem Ersten Weltkrieg und an Russland während dem Ersten Weltkrieg. Und man kann sich dann vorstellen, warum Deutschland eben auch diesen Krieg dann verloren hatte. Und genau diese Spionageproblematik ergab sich dann auch später im Zweiten Weltkrieg. Denn die Nazis an sich verstanden ja eigentlich nicht viel von Spionageabwehr. Das heißt, die Nazis ließen sich ein auf den Adel und haben jetzt auch nicht irgendwelche massenhaften Spionagenester ausgehoben vom Adel, sondern man vertraute dem Adel. Und Hitler hoffte ja sogar, dass seine adligen scheinbaren Verbündeten, dass die halt dann den Draht herstellen zu Großbritannien und dass man vielleicht irgendwie wieder ein Bündnis haben könnte mit den Briten, dass dann irgendwie, dass man dann so in der Vorstellung damals, ja, dass man die Weisen von Zion, diese vermeintliche Judenverschwörung rausbekäme da aus Großbritannien und dann könnten diese nordischen Völker, ja, Britannien, Deutschland, sich miteinander verbünden und so und so weiter und so fort. Also immer wieder dieses gewaltige Spionageproblem. Und das sind halt eben die Dinge, die man nicht zu hören bekommt in Putins Rede im Deutschen Bundestag vor einigen Jahren, was immer wieder zitiert wird, um dann irgendwie eine Erbfreundschaft herbei zu halluzinieren zwischen irgendwie Russen und Deutschen. Welfen, Wettiner, Reginare, also gerade dieser Hochadel, ja, das ist eine völlig eigene Gruppe. Die haben zwar eine gewisse Sympathie für andere Menschen, die halt so ein bisschen vom Adel vielleicht abstammen, oder auch einfach nordische Menschen, nordische Abstammung, die jetzt nicht adelig sind. Da haben sie gewisse Sympathien für. Also wenn man jetzt halt blaue Augen hat, hellbraune Haare oder blonde Haare und so, die haben schon ein bisschen Sympathien für dich, aber letztendlich zählt nur der Familienclan. Da zählt wirklich bloß der Hochadel. Und das erzählt einem halt ein Putin nicht. Das erzählen einem auch die Putin-Propagandisten nicht. Und wir haben jetzt halt eben dann so verschiedene Sachen gesehen in der letzten Zeit. Eins, was mir dann aufgefallen ist, war ein Text beim Kompaktmagazin. Also da heißt es hier beim Kompaktmagazin, jeder vernünftige Deutsche müsse der Kriegshetze gegen Russland entgegentreten. Und so einen Text, den findet man eigentlich überall. Das sind wie so Textbausteine. Bei hier in diesem Text steht jetzt halt der Name Jürgen Elsässer drüber. Er spricht ja erstmal Stalingrad an, also wir wollen noch keinen fetten Weltkrieg mehr haben und so. Und er bezeichnet dann hier Sarah Wagenknecht als Stalins schönste Tochter. Und so weiter. Dann heißt es hier noch weiter, wann immer Deutsche und Russen miteinander auskamen, egal ob unter Otto von Bismarck oder unter Willy Brandt, war das nicht nur gut für unsere beiden Völker, sondern für den ganzen Kontinent. Und was immer in der Vergangenheit zwischen uns stand, war nur der Extremismus von links und rechts. Also da ist so viel falsch oder halt ungenau an den Aussagen. Wow. Also die Auseinandersetzungen hier Deutschland, Russland, die gehen halt sehr, sehr weit zurück. Andere Länder spielen da eben auch noch mit rein. Also Otto von Bismarck versuchte ja anscheinend hier Ruhe zu bewahren, versuchte halt anderen Großmächten zu sagen, was diese hören wollten und so. Willy Brandt, das war schon wieder eine ganz andere Ära. Und auch diese Entspannungsrhetorik von Willy Brandt, das war anscheinend auch abgesprochen mit den Amerikanern. Das war jetzt nicht einfach nur so auf Willy Brandts Mist gewachsen. Es macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, halt einfach dann diese Personen da gegeneinander zu stellen und diesen Kontrast herauszuarbeiten. Ja. Also entweder russenfreundlich, wie vermeintlich Otto von Bismarck, so freundlich war der jetzt auch nicht gegenüber den Russen. Also hier Bismarck, Brand auf der einen Seite und dann irgendwie Hitler auf der anderen Seite. Das haut halt so nicht hin. Ja, das haut halt so nicht hin, das gibt die Geschichte so auch nicht her. Die Geschichte ist viel, viel, viel komplexer. Also Kommunisten, die Kommunisten seien heute nicht in Moskau zu finden, sondern in Brüssel. Dort residiere das Politbüro mit den allmächtigen Kommissaren. Je mehr sich Westeuropa entchristianisiert, desto mehr findet das dritte Rom wieder zum Glauben. Also das dritte Rom ist Russland, denke ich mal, meint er hier. Ja, aber die Europäische Union ist das Projekt. Letztendlich des Adels, die CIA spielte auch einen großen Einfluss dabei. Ja, also an der Spitze in Europa sitzen nicht Marxisten, Leninisten. Ja, das wäre Quatsch. Das sind jetzt auch nicht irgendwelche Oligarchen, ja, die da die Fäden ziehen, die dann irgendwie ein marxistisches, leninistisches System umsetzen wollen. Nö, das ist nach wie vor einfach der Adel. Das heißt, wir haben im Westen wird alles nach wie vor von diesen adligen imperialen Strukturen kontrolliert und Russland ist vielleicht durchgehend adelig geblieben. Und selbst wenn nicht, dann wird Russland jetzt wieder adelig. Also hau diese ganze ideologische Schmuh gar nicht hin. Du hast also nur die Wahl zwischen dem einen Empire nach römischem Vorbild und dem anderen Empire nach römischem Vorbild. Wer hat denn den Kommunismus frühzeitig infiltriert? Die Sozialistenbewegung, die adligen Geheimpolizeien, hüben wie drüben, in Russland wie in Europa. Und auch die USA ist nicht der Hort oder das linke, die linken Teile der USA, das ist auch nicht der Hort von irgendwelchen Marxisten, Leninisten an der Spitze. Ja, das ist halt einfach nur ein Empire nach römischem Vorbild. Und in den meisten Imperien ist es ja wurscht, wie du aussiehst, oder Rom war es ja letztendlich dann auch wurscht, welchen Glauben du hattest, solange du halt eben deine Treue schworst gegenüber dem Zaren. Und auch in Russland ist nicht alles so, wie sich Leute das hier vorstellen. Du hast extrem viel AIDS in Russland, du hast sehr viele Muslime in Russland, was viele Konservative ja auch nicht wissen. Die denken, das ist da drüben jetzt so eine Art christliches Paradies, wo dann irgendwie jede Frau schwanger ist und irgendwie alle rennen da happy in den Wäldern hin und her und so. Das ist aber nicht so. Dann heißt es hier noch bei Elsässer, bei der Kompakt, heißt es hier mit anderen Worten, Russland ist zwar keine lupenreine Demokratie, aber dort, heißt es hier, herrsche mehr Pluralismus als in US-Kolonien wie der Bundesrepublik Deutschland. Aha, jeder anständige Deutsche meint, er hat folglich die Pflicht der Kriegshetze gegen Putin zu widerstehen und zu widersprechen. Die Einkesselung unseres Nachbarn im Osten liege nicht in unserem und auch nicht im europäischen Interesse, sondern diene nur der angloamerikanischen Macht. Moment mal, hatte die Kompakt nicht diesen Trump-Hype mitgemacht? Ja, mit Donald Trump und verlängert natürlich dann auch im verlängerten Sinne auch den Trend der Republican Party. Also einerseits wollte man jetzt das Kompaktpublikum begeistern jahrelang mit diesem Trump-Hype, dieser Trump-Propaganda. Aber jetzt heißt es plötzlich wieder, ja, Amerika sind die Bösen. Die angloamerikanische Macht, das sind die Bösen. Ich bin mal gespannt, wie gut oder schlecht die Kompakt mit diesem Kurs fahren wird, weil in konservativen Kreisen hier in Deutschland oder generell im gesamten rechten Spektrum, das sind ja unterschiedliche Strömungen. Also es gibt die totalen Neonazis, aber die sind halt eben nicht nur infiltriert von Russen Geheimdiensten, sondern auch von westlichen Geheimdiensten. Stärker sogar von westlichen Geheimdiensten. Dann hast du diese starke Republican-Strömung, die jetzt sich so alliiert hat mit klassischen Verschwörungsmedien, gemäß der John Birch Society. Das heißt, was ist jetzt, wenn die Kompakt eher pro Russland ist, wenn die Kompakt jetzt eher pro Putin ist, aber große Republican-Medien und halt eben dann auch pro-Republican-Internet-Medien mit Millionenpublikum, wenn halt die Amerikaner halt eben dann nicht so pro Putin sind? Wofür wird sich dann das Publikum entscheiden? Was wirkt attraktiver? Die US-Republicans? Oder das Putin-Regime? Und deswegen wäre es halt eben für die Russen so praktikabel, wenn die halt eine konstitutionelle Monarchie ausrufen. Das wäre halt ein PR-Stunt. Das würde halt dann auf dem Kompaktmagazin halt eben eine neue Steilvorlage liefern, um halt den Deutschen irgendwie das russische Regime schmackhaft zu machen. Ich meine, auch das französische Reich, die französische Monarchie, die betrachtete sich ja auch in der Tradition des alten Roms. Und trotzdem haben wir Deutschen halt brutal kämpfen müssen gegen die Franzosen wieder und wieder. Dann deutsche Bürger mussten sich auch dann fetzen mit Leuten aus dem Habsburgerreich. Also du kannst nicht einfach nur argumentieren, ja, Hauptsache man die verschiedenen Länder oder so sind irgendwie adelig und in der römischen Tradition und irgendwie konservativ und dann wird schon alles glatt gehen. Nee, so leicht ist das halt eben nicht. Also erstmal ist da Frieden überhaupt nicht vorprogrammiert und zweitens schlucken halt Starke immer die Schwachen. Und militärisch sind wir Deutschen halt sehr, sehr schwach und wir Deutschen werden halt dementsprechend dann auch nicht gerettet von den Russen, sondern dummfalls halt eben dann übernommen von Russland. Und was würden die Russen dann machen? Ne? Sie würden halt schrittweise dann dieses Deutschtum halt dann verzerren und eliminieren. Ich meine, wir haben es ja gesehen in der Sowjetzeit, wie das gelaufen ist. Also wie das dann damals gelaufen ist. Also man kann dann sehr wohl im Laufe der Zeit halt dann diese Deutschheit dann irgendwie halt zurückfahren und Geschichte uminterpretieren und so weiter und so fort. Und nach einer Generation oder so oder nach zwei Generationen hast du halt dann die Deutschen komplett im Sack. Und das ist halt eben ein Problem. Also lange Zeit meinte das Kompaktmagazin, Donald Trump sei die große Hoffnung. Man hat sogar ein bisschen dem QAnon-Publikum so ein paar Brocken hingeworfen. Aber jetzt ist halt eben dann unklar, ob Donald Trump überhaupt mal ein politisches Comeback schafft. In seiner Präsidentschaftszeit hat sich ja nichts wirklich großartig verändert. Amerika war wie eh und je. Es gibt so ein paar bestimmte politische Schwankungen, aber das lässt sich natürlich dann immer wieder ausgleichen. Wirklich verändert hat sich jetzt eigentlich nichts unter Trump. Und jetzt gibt es halt eben dann, es gab halt eben dann den großen Skandal, wie nahe war Donald Trump den Russen. Das ist ja ein ganz kompliziertes Verhältnis. Und letztendlich ist ja Trump nicht wirklich entscheidend für das amerikanische Empire. Also das habe ich auch von Anfang an schon 2015 gesagt. Man soll sich bloß nicht einbilden, dass halt so ein Geschäftstyp wie Mr. Trump, dass der halt sich mal eben so hier in eine mächtige Position versetzen kann und dass er dann wirklich irgendwelche wichtigen Entscheidungen trifft. Das war von Anfang an naiv. Jetzt gibt es halt immer noch Nachwehen von diesem Russland-Skandalen. Also vor einer Weile hieß es halt eben dann, dass dieses eine Steel-Dossier, dass das halt nicht so wasserfest war, obwohl es ja auch als spekulativ gekennzeichnet war, intern, halt in dem Dokument. Also das sei jetzt eine Verschwörung gewesen, mal wieder von der linken Weltverschwörung gegen Donald Trump. Jetzt heißt es, diese Nummer mit den Servern und Hillary Clinton, das sei eben ein großer Skandal. Es gibt einen Sonderermittler, John Durham. Die Untersuchung hat jetzt ergeben, dass die angebliche Spionage, dass diese Spionage durch Hillary Clinton im Wahlkampf Verrat auf höchster Ebene war. Clintons Präsidentschaftsteam habe dafür bezahlt, Server im Trump Tower, also Trumps Apartment im Central Park West, die Server zu infiltrieren und auszunutzen, um es halt so aussehen zu lassen, als sei Trump den Russen so nahe. Also das mit diesem Server ist wohl einer der windigsten Nebenaspekte der ganzen Nummer gewesen. Es gab ja dann einige Bücher, die dann mehr erklärt hatten über Donald Trumps Verhältnis zu russischen Oligarchen. Und kommt diese Rabat-Gruppe da noch mit rein. Teilweise hast du dann irgendwelche sehr reichen Leute aus diesen Rabat-Kreisen. Und deren Familien gehen Generationen zurück bis ins Zarenreich. Also da wird es richtig interessant und richtig kompliziert. Und das kannst du jetzt nicht reduzieren auf jetzt ein Steel-Dossier oder jetzt ein Server hier mit Hillary Clinton und so. Ich meine, diejenigen, die Trump abfeiern wollen, die halt wirklich da an dieser Fantasie sich festklammern wollen, ja, Trump war unser Retter und es sei irgendwie so einfach, Amerika zu retten und die Welt zu retten. Die suchen natürlich nach jedem Vorwand, um zu behaupten, alle Anschuldigungen waren fake und es gab irgendwie keine engen Beziehungen zwischen Trump und Russland. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Donald als vor Jahren, als er halt dann ziemlich pleite ging oder seine Unternehmungen pleite gingen, kann durchaus sein, dass Donald Trump damals rekrutiert worden war von einem westlichen Geheimdienst, dass man ihm dann vielleicht neue Kredite vermittelt hatte. Und die Idee war vielleicht einfach, Donald zu benutzen, um halt irgendwelche Russen auszuspionieren. Kann durchaus sein, habe ich von Anfang an gesagt. Das ist sogar eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass Trump halt einfach arbeitet für einen westlichen Geheimdienst. Aber das ist so das eine Szenario, über das niemand reden wollte. Es ging immer nur um diese simple Narrative, entweder ist Trump total clean, total unschuldig, oder Trump hätte dann irgendwie sein Land verraten für so ein bisschen E-Mail-Schmutz über Hillary Clinton für den Wahlkampf. Ja. Die interessantesten Szenarien, Hypothesen, die werden nie auch nur angesprochen. Also das heißt, wir werden sehen, ob es überhaupt einen Donald Trump Revival geben wird. Er scheint ja zu konkurrieren mit Ron DeSantis. Und Ron DeSantis ist sehr, sehr einflussreich. Also, oder wird immer einflussreicher. Wir werden sehen, was halt die Pro-Republican-Medien jetzt machen werden in den nächsten Monaten und Jahren. Also wenn es jetzt halt eben dann intern mit der Meinungsforschung sich so ergibt, dass halt viele Amerikaner, auch Konservative, halt eben keinen Bock haben auf Putin und auf diese Ukraine-Invasion halt schlecht heißen, dann könnte sich die republikanische Propaganda dementsprechend anpassen. Das heißt, dann würden halt einige Medien sagen, nee, Putin ist doch schlecht. Putin repräsentiert nicht amerikanische Werte, sondern Amerika ist ja George Washington und die Aufklärung im 1776. Und dann würde halt dann diese Medienmacht hier eben da so ein Machtwort sprechen. Währenddessen werden Pro-Russland-Medien weiter und weiter zensiert bei uns, hier im deutschen Raum auch. Und vielen Influencern geht es dann halt eben dann online doch nur ums Geld und die werden dann wahrscheinlich eher auf diese Republican-Linie einschwenken und jetzt nicht unbedingt auf die Pro-Russland-Linie, wie es jetzt das Kompakt-Magazin macht oder wie es andere machen. Also sind wir mal gespannt. Letztens ist mir auch aufgefallen, dass bei irgendeinem Corona-Beitrag meinte Jürgen Elsässer, dass das System in Deutschland irgendwie total schwach sei. Also man könne irgendwie so, also ich ziehe mir hier das aus dem Gedächtnis, also das System sei total wackelig und die Gelegenheiten seien irgendwie so groß und jada, jada, jada. Und ich halte das für eine groteske Fehleinschätzung. Also vielleicht will er bloß dem Publikum sagen, was es hören will, ja, und verbreitet hier eine gewisse übertriebene Hoffnung. Vielleicht aber liegt es einfach daran, Jürgen Elsässer glaubt, die herkömmlichen geschichtlichen Narrative zu Lenins Revolution und solchen Revolutionen. Das heißt, so ein Typ halt wie Lenin und so ein paar Nerds, die hätten es dann irgendwie geschafft, halt das Zarensystem zu stürzen. Ja, und das sei ja irgendwie einfach gewesen und deswegen sei sowas heute auch einfach. Aber es war halt anscheinend ganz anders damals mit diesen Revolutionen und deswegen hat das halt, ja, eine genaue Geschichtsbetrachtung, eine geheimdienstliche Geschichtsbetrachtung hat halt eben dann große Auswirkungen auf unser politisches Wirken heute. Ja, wem wir vertrauen, wie wir welche Message wir halt eben den Leuten erzählen wollen, wie wir auf unsere Mitmenschen zugehen, ob wir die total vergraulen, ob wir halt einfach nur Chaos schüren damit oder ob es uns gelingt hat, die Leute zusammenzubringen. Also, dann wurden wir wiederholt gefragt nach dieser Trucker-Situation da in Kanada. Also wir haben bisher einfach nicht die Zeit gehabt, uns näher damit zu beschäftigen. Es ist halt einfach Corona-Aktivismus. Es ist schwierig, so eine Pandemie einzudämmen. Und wenn jetzt halt dann gearbeitet wird mit irgendwelchen Impfmandaten und so, dann wird es halt Widerstand geben. Wenn dann Aktivisten die Machtprobe, direkte Machtprobe suchen mit der Regierung, dann ziehen halt viele Aktivisten halt eben dann den Kürzeren. Justin Trudeau hat jetzt halt eben dann Sonderbefugnisse da beansprucht. Also Spenden für diese Aktion stammen teilweise sowieso aus den USA. Und da wird halt eben dann doch irgendwie so ein Machtwort gesprochen. Und solche Aktionen können halt eben dann, ja, nicht, also nicht unbedingt eben so ein Impfmandat hier eliminieren und solcher Aktivismus kann erst recht nicht die Pandemie wegmachen und die Pandemie weglabern. Also es sind nach wie vor alle wichtigen Fragen zur Pandemie ungeklärt, also zum Pandemie-Ursprung ungeklärt. Das heißt, wir wissen nicht, ob SARS-2 gebastelt wurde oder ob es einfach so sich in der Natur entwickelt hat. Wir wissen nicht, ob das dann einfach nur eingeschleppt wurde aus Versehen nach Wuhan oder ob jemand damit gezielt angegriffen hat. Wir wissen nicht, wer in dem Szenario jemand angegriffen hat. Wir wissen nicht, ob das Wuhan-Labor irgendwas damit zu tun hat. Ja, die haben Funktionsgewinnforschung gemacht, wie halt viele andere Labore auch auf der Welt. Allein das sagt uns nochmal nichts. Fauci ist, kannst du jetzt nicht vor Gericht verurteilen. Das NIH kannst du nicht verurteilen. Peter Dasa kannst du nicht verurteilen. Diese EcoHealth Alliance, die kannst du alle nicht verurteilen. Mit dem derzeitigen Kenntnisstand. Ja, du musst natürlich da mehr nachbohren. Aber es ist gut möglich, dass sie halt einfach nur Standardprozedere gemacht haben, halt einfach Biodefense. Und es kann sein, dass halt der Pandemieausbruch von wo ganz anders herkam. Also kann ein Angriff gewesen sein, kann aus dem Labor entfleucht sein. Ja, kann von irgendwem ausgehen. Wir wissen es nicht und wir werden es wahrscheinlich nie wissen. Und deswegen muss man auch vorsichtig sein mit bestimmtem Aktivismus. Also es gab ja jetzt in den letzten Jahren offen, bekanntermaßen viele, viele Pandemiepläne, Übungen, also so Publicity-Aktionen, um auf die Problematik aufmerksam zu machen, was ist, wenn die nächste Pandemie kommt. Sowas gab es in vielen Ländern, sowas gab es viele, viele Male. Und das heißt eben noch lange nicht, dass jetzt dann irgendwie die Leute hinter einer speziellen Übung oder bestimmte Leute hinter bestimmten Übungen, dass die jetzt automatisch schuld sind an der jetzigen Pandemie. So leicht kriegst du jemanden nicht dran. Also so leicht kannst du eine Beweisführung nicht machen. Ermittlungen sind schwierig und langwierig und teilweise teuer und oftmals verlaufen Ermittlungen auch im Sande. Also es bringt jetzt nichts, einfach sich so eine Sammlung hier vor den Latz knallen zu lassen. Ja, also ich Event so und so und jene Übung und jene Übung. Und dann, ja, und Klaus Schwab hat ja noch ein Buch veröffentlicht über den Great Reset und so. Und dann werden dann so Indizien halt so ein bisschen zusammengeschmissen. Und das soll dann der Beweis dafür sein, dass halt eben dann halt jetzt diese bestimmten westlichen Kreise hinter der Pandemie stecken würden. Wohlgemerkt, ja, muss man unterscheiden. Redet jetzt jemand von einer halt Pseudopandemie mit einem ganz harmlosen Virus? Oder redet jemand von einer absichtlichen tatsächlichen Pandemie mit einem tatsächlich gefährlichen Virus? Ist immer so ein bisschen wischiwaschi, wenn halt Aktivisten nicht immer hin und her wechseln, was ihr Standpunkt eigentlich ist, oder sie wollen zwei Standpunkte gleichzeitig irgendwie vertreten, die sich aber gegenseitig widersprechen. Ja, mal redet man gerne über Biowaffen und gezielten Angriff, dann redet man wieder über eine Fake-Pandemie, wie es halt gerade irgendwie in den Kram passt und wie es das Publikum gerade hören will. Also, ja, und dann haben wir jetzt gesehen, in Deutschland mangelt es laut dem Versicherungsverband GdV an Vorsorge für längere Stromausfälle. Das heißt, leider sind wir in Deutschland auf die Folgen eines flächendeckenden Stromausfalls nicht ausreichend vorbereitet, sagt der GdV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. Ja, und liest man die ausführlichen Zivilschutzforschungen der letzten Jahre, auch staatliche Zivilschutzforschung, deckt sich diese Einschätzung. Ja, also, ja, den Bürgern wird gesagt, holen sich ein paar Batterien für ein paar Tage Stromausfall, aber intern in den dickeren Studien heißt es halt aus Deutschland, kann auch wochenlanger Stromausfall sein und selbst danach ist nicht alles hundertprozentig gesichert und wir haben keine richtige Ahnung, wie wir damit umgehen sollen. Und wir weisen auf diesen Zustand eben dann schon lange hin und jetzt haben wir hier einen, ja, also dem Versicherungsverband, der jetzt halt sagt, wie sollen wir Risiken kalkulieren, wie sollen wir wissen, für was wir dann irgendwie blechen müssen, ja, wenn der Staat da eben so zu wenig macht in Bezug auf halt, oder was auch die Industrie teilweise zu wenig macht in Bezug auf Zivilschutz. Das heißt, man muss damit rechnen, dass einige Verteidigungsmaßnahmen geheim sind. Das ist ähnlich wie bei Biodefense, also der Abwehr von biologischen Gefahren, ob jetzt natürlichen Ursprungs oder künstlichen Ursprungs. Das ist bei der Cyberverteidigung wohl ganz ähnlich. Also man ist da anscheinend von staatlicher Seite, auch von der Großindustrie, man ist da nicht unbedingt richtig transparent und sagt genau, okay, wir sind so und so gut und so schlecht vorbereitet auf einen großen Blackout. Also wer weiß, was es da alles für geheime Verteidigungskapazitäten gibt und kein Staat will sich eben in die Karten schauen lassen, will eben wirklich offenbaren, wie verwundbar oder wenig verwundbar man ist für eine bestimmte Art von Attacke. Also das muss man eben damit einfaktorieren. Ja, das heißt deswegen, bei einem Blackout geht jetzt nicht unbedingt die Welt unter, sondern man wird auch diese Krise dann wieder irgendwie meistern. Es ist halt für das Individuum und für halt den eigenen Arbeitsplatz oder wenn man selber eine Firma hat oder was, ist es halt wirklich dann am besten, man hat eigene Vorbereitungen. Also man verlässt sich dann nicht auf irgendwelche staatlichen Vorbereitungen, man verlässt sich dann nicht blind auf irgendwelche anderen Menschen, sondern man hat eben seine eigenen Kapazitäten. Auch die Franzosen jammern über Blackout-Gefahr und da reden wir ja noch lange nicht über gezielte Angriffe, gezielte Sabotage. Ja, und überall sitzen Agenten an irgendwelchen Schaltstellen, ja, an diesen neuralgischen Punkten, ja, und können da theoretisch da irgend schnell mal eine Malware einspielen oder auf bestimmte Knöpfe drücken und so und dann hast du erstmal ein richtiges Problem. Hier noch ganz vergessen die Meldung, also eine russische Meldung, ja, der Omikron-Stamm von Covid-19 kann zu neurologischen Komplikationen und Long-Covid bei Erwachsenen und systemischen Entzündungen bei Kindern führen. Das sagte der Gründer und Geschäftsführer des russischen DNKOM-Forschungszentrums Andrei Isaev gegenüber der Nachrichtenagentur TASS. Er sagt, trotz des leichteren Verlaufs von Omikron ist es notwendig zu verstehen, wenn das Coronavirus nicht zu einer Lungenentzündung und einer künstlichen Lungenbeatmung führt, kann es andere Folgen haben. Aha, ist das dem Kompaktpublikum bekannt? Ist das den Aktivisten bekannt, dass die Russen halt auch nur mit Wasser kochen und auch versuchen, die Pandemie einzudämmen und dass halt eben auch russische Experten Dinge sagen, die sich nicht so unterscheiden zu dem, was jetzt ein Lauterbach hier sagt oder ein Drosten sagt? Ach ja, und fast hätte ich es vergessen. Ukraine hat eine exorbitante Bedeutung für die russischen Militärgüter, für die Rüstung. Ja, das ist ein Faktor, den ich mal genau erwähnt hatte auf recenttab.com. Was viele gar nicht so wirklich wissen. Als die Sowjetunion 1991 endete, befanden sich 30% der sowjetischen Rüstungsindustrie auf ukrainischem Gebiet. Rund 750 Fabriken und 140 weitere Einrichtungen mit einem Personal von insgesamt über 1 Million Menschen. Mehr als die Hälfte von Russlands Nuklearwaffenarsenal wurde entweder in der Ukraine gebaut oder verwendet ukrainische Navigationssysteme bzw. Zielsysteme. Das Rückgrat der nuklearen Kapazitäten ist die Interkontinentalrakete RS-20B Vojevoda. Ohne die Ersatzteile und Serviceleistungen aus der Ukraine wird es schwierig sein, die veralteten Raketen intakt zu halten, bis die Nachfolger produziert werden können. Es werden außerdem dringend 3000 Motoren benötigt für Helikopter, aber selbst können die Russen kaum eigene Exemplare herstellen. Die Antonov-Lufttransportmaschinen benötigen ebenfalls neue Motoren, wie auch die Albatros-U-Bootjäger. Ballistische Raketen müssen eigentlich auch in der Ukraine gewartet werden. Also mehr als 50 Fabriken im Osten und Süden der Ukraine nahe der russischen Grenze bildeten ein Netz, auf das der Kreml eben angewiesen war. Durch die Annexion der Krim gewannen die Russen 13 Anlagen, die eigentlich dem ukrainischen staatlichen Rüstungskonzern Ukroboronprom gehörten. Es handelt sich dabei um Fabriken für Flugzeugteile sowie Werften. Im Donbass verlor Kiew Zugang zu Fabriken für Munition, Sprengstoffe, Motorenteile und Radarsysteme. Berichten zufolge transportierten russische LKWs die Produktionsmaschinen ab. Dann heißt es noch, Hälfte des russischen Atomwaffenarsenals ist abhängig von Leitsystemen, die von Firmen in der Ukraine hergestellt und gewartet werden. Die beste Luft-Luft-Rakete der Russen verwendet ukrainische Leitsystemtechnik. Russische Kampfhelikopter, Kriegsschiffe und Kampfbomber verwenden Motoren aus der Ukraine. Russland hatte zwar wegen dem Ukraine-Konflikt übereilt Maßnahmen ergriffen, um die Produktionsausfälle auszugleichen. Experten gingen jedoch davon aus, dass es Jahre dauern und mehrere tausend Milliarden Dollar kosten würde, die ukrainische Produktion zu ersetzen. Bestand eben die Gefahr, also würde Russland eine Invasion der Ukraine starten, ja, vor ein paar Jahren, bestünde die Gefahr, dass die ukrainischen Streitkräfte auf dem Rückzug die wichtigsten Produktionsstätten vernichten. Da kamen dann auch 300 weiße russische Lastwagen an. Die sollten angeblich humanitäre Güter in das Krisengebiet transportieren. Die Dinger waren allerdings leer. Man kam nicht, um etwas zu bringen, sondern um etwas zu holen, nämlich den Inhalt einer wichtigen Fabrik. Schweizer Presse berichtete, so fliegen alle russischen Kampfhubschrauber mit Triebwerken von Motor Sich aus Saporizhia in der Ukraine. In den nächsten Jahren sollten eigentlich 1000 neue Kampfhubschrauber angeschafft werden, inklusive Ersatzmotoren. Russland selbst kann nicht einmal 50 Triebwerke selbst bauen, deshalb sollte der Rest eigentlich aus ukrainischen Werken kommen. Der frühere Rüstungschef der Russen meinte 2013, wenn die Ukraine morgen die Grenze schließt, dann steht unsere Luftwaffe am Boden. Selbst die Fliegerstaffel des russischen Präsidenten ist auf ukrainische Rüstungsunternehmen angewiesen. Bei der Marine läuft es ähnlich. Die neuen U-Boote und Kriegsschiffe konnten nicht fertig gebaut werden, ohne die Werften in Sevastopol. Was hatte sich Moskau dabei gedacht, das Rückgrat seiner Rüstungsindustrie in der Ukraine ausgelagert zu lassen? Ja, so ein bisschen Arroganz, ein bisschen Fahrlässigkeit, ja, oder halt eben das Kartell der Supermächte. Okay, das war's für die heutige Sendung. Wir sind zurück, ja, ziemlich bald. Wir kündigen das einfach kurzfristig an. Schauen Sie rein, shop.recenter.com, shop.recenter.com, Ihre Anlaufstelle für Zivilshorts, auch Ihre Freizeit und mehr Wissen. Finden Sie auch meine Bücher und auch unseren ersten Dokumentarfilm, beziehungsweise die weiteren Teile unserer Dokumentarfilmreihe über den militärischen Hintergrund der Klimaforschung. Schauen Sie rein, shop.recenter.com. Vielen Dank für den Support und die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.